Und ich habe mich entschieden, heute Morgen ganz in der Früh, wo ihr alle noch friedlich geschlafen habt, ich möchte eigentlich das gleiche Grundsatzthema nehmen, ich tue es noch ein bisschen abändern. Ihr seht es auf eurem Flyer, er hat geschrieben, freue dich, als gäbe es kein Morgen. Ja, da habe ich jetzt nicht gerade so den Bezug dazu gefunden, ich habe einen anderen Bezug gefunden. Freue dich, auch wenn es ein Morgen gibt. Und der Text ist auch nicht ganz der gleiche. Ich möchte zu dem Thema den Psalm 2 als Grundlage nehmen. Ich werde ja noch zweimal über Weihnachten predigen. Ich habe letzten Sonntag schon eine Botschaft gehabt über Weihnachten. Jetzt ist es vielleicht mehr heute schon ein Ausblick in die Zukunft, ins neue Jahr. Mit dem Psalm 2 zum Thema Freue dich, auch wenn es ein Morgen gibt. In dem Psalm 2 beschreibt uns der Psalmdichter, den wir mit Namen nicht kennen, könnte man sagen, vier Akte von einem grossen Drama. Und zwar zu einem grossen Drama, das zu allen Zeiten aktuell war in der Weltgeschichte. Ein grosses Drama, das sich auch im Moment abspielt. Ein grosses Drama, das auch in der Zukunft wird aktuell bleiben. Vier Akt von einem grossen Drama oder vier Bilder oder vier Folgen finden wir in diesem Psalm und jeder von diesen Folgen oder Bilder oder Akt wird in drei Versen beschrieben. Das muss man ein bisschen wissen, dass man rauskommt bei diesem Psalm und dann kommt wieder ein neues Bild, ein neuer Akt. Und so möchte ich anfangen mit dem ersten Akt von diesem Psalm und den könnten wir überschreiben mit dem Titel «Weltweite Auflehnung gegen lebendige Gott». Weltweite Rebellion gegen den lebendigen Gott und gegen seinen Gesalbten. Ich lese diese ersten drei Verse oder der erste Akt jetzt vom Psalm 2, was heisst, warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf. Und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Wer ist das? Das ist der Gesalbte, ist der Messias. Und jetzt kommt direkt die Rede, was sie sagen. Doppelpunkt. Vers 3. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Mit anderen Worten, der Psalmist sieht im Innersten, im Geist, Rebellion, die Auflehnung von der ganzen Welt gegenüber dem lebendigen Gott und gegenüber seinem Sohn Jesus Christus. Er beschreibt der Psalmist die Haltung der Völker und besonders auch noch der Führer der Völker, wie sie zu allen Zeiten war, wie sie noch heute ist und wie sie auch morgen wird sein. Nämlich, wir haben es da gelesen im Vers 3. Wir wollen losgelöst leben von Gott. Wir wollen unabhängig leben vom lebendigen Gott. Lasst uns zerreißen ihre Bande. Das heisst, wir wollen los sein von allen Bindungen an Gott und seine guten Gebote. Und es ist ganz interessant, obwohl ja die Menschen so verschieden sind und auch die Völker in dieser Welt so gegensätzlich sind in dieser Parole, in der Auflehnung gegen Gott, wenn man sie lesen im Vers 3, da sind sich Menschen immer wieder einig gewesen. Das sehen wir ja bei Weihnachten. Das heisst ganz einfach im Johannesevangelium von Jesus, er kam in sein Eigentum, in seine Welt, zu seinem Volk und da sind sie sich einig gewesen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und als später dann zum Kreuz gegangen ist, genau die gleiche Situation. Da hat es plötzlich eine Allianz gegeben von Leuten, die sich überhaupt nicht vertreibt haben. Die im Machtkampf dauernd gestanden sind. Die Hohepriester, Tempelpolizei, die Ältesten, der Ältestenrat damals in Israel, die Schriftgelehrten, die sind in einem dauernden Konkurrenzkampf gestanden, in einem dauernden Krieg. Aber als es darum gegangen ist, Jesus ans Kreuz zu bringen, da sind sie einig gewesen. Das gleiche auch der Herodes, und der Pilatus finden, aber plötzlich eins in der Rebellion, in der Auflehnung gegenüber einem lebendigen Gott. Darum die Parole. Wir wollen los sein, wir wollen unabhängig leben vom lebendigen Gott. Wir wollen losgelöst leben von aller Bindung auch an seine guten Gebote, wie wir es hier gelesen haben im Vers 3. Und diese Parole, die prägt auch unsere Gesellschaft heute. möchte ich nur ein aktuelles Beispiel herausgreifen. Es gibt ja tausende von Beispielen dazu herausgreifen, was uns zum Teil in letzter Zeit sehr bewegt, in den letzten Jahren stark aufkommt, ein starker Druck auch ausgeübt wird. Über die Gesetzgebung der Europäischen Union, über auch die Hochschulen des sogenannten Gender Mainstreaming. Ich weiss nicht, ob ihr das auch schon gehört habt. Gender Mainstreaming. Um was geht's bei dem? Da geht's ganz schlicht und einfach darum, Abschaffung von der schöpfungsgemässen Geschlechteridentität von Mann und Frau. Das Ziel ist ja ganz klar, das auch im Gesetz zu verankern. Man sagt, es ist ein Menschenrecht, dass schon ein Kind kann frei wählen, was für ein Geschlecht will haben, was für eine sexuelle Orientierung das es hat, was für eine Überforderung. Also das Kind soll schon wählen, ob es will heterosexuell sein, homosexuell sein, bisexuell oder transsexuell. Und das darf auch wechseln im Laufe vom Leben. Und das ist ein Menschenrecht. Und auch die Operationen dazu, Geschlechtsumwandlungen, sollen von der Krankenkasse bezahlt werden. Das ist nur ganz kurz. Gender Mainstream. Auflösung von der schöpfungsgemässen Geschlechteridentität von Mann und Frau. Man hat heute schon in der Schule, dass man die Begriffe jetzt abschafft und vereinheitlicht von männlich und weiblich. Zu dem Zweck. Es geht natürlich dorthin, richtig Auflösung auch von der Schöpfungsordnung, Zusammenleben von Mann und Frau. Das ist nur ein Beispiel von einem ganz aktuellen Ton in unserer Zeit, wo es genau gleich tönt, wie wir hier gelesen haben, schon damals. In Vers 3, ich lese es nochmal. Wo sie sagen, Völker und Führer, lasst uns zerreißen ihre Bande, wir wollen losgelöst, unabhängig leben von Gott und seinen guten Gebot. Ja, was hat das zu tun mit unserem Thema? Freu dich, auch wenn es ein Morgen gibt. Ich komme gerade drauf. Das finden wir nämlich im zweiten Akt von dem Bild oder von dem Drama. Da geht es nämlich jetzt um die Reaktion vom lebendigen Gott. Da geht es nämlich jetzt um die Antwort vom lebendigen Gott, vom Allmächtigen, auf all die Auflehnung von den Menschen, von den Führern, von den Völkern, von den ganzen Völkern. Und wie sieht die Antwort Gottes darauf aus? Herrscht im Himmel angesichts dieser geballten Gottlosigkeit eine sogenannte Katerstimmung oder Weltuntergangsstimmung im Himmel? Oder steigt Nervosität immer mehr um den Thron Gottes herum angesichts der geballten Gottlosigkeit auf dieser Erde? Stehen die Engel immer ratlos rum im Himmelssaal? Gegenüber dieser Konzentration von Rebellion gegenüber dem lebendigen Gott? Ich lese neu die Antwort Gottes, so wie sie jetzt steht, da gerade im nächsten Vers. Im Vers 4, es heißt: aber der im Himmel wohnt, das ist eben der lebendige Gott, ist in tiefe Depressionen gefallen. Jetzt kommt es aus, wer eine Bibel dabei hat oder nicht. Haben das gemerkt? Die einen tun die Bibel aufheben, sie haben mitgelesen. Das heisst nichts von dem. Von tiefer Depression. Das wäre so die menschliche Reaktion von uns manchmal. Weltuntergangsstimmung. Nein, es heisst als direkte Antwort auf die Rebellion der Menschen, völlig überraschend die Antwort Gottes, aber der im Himmel wohnt, lacht ihres. Und jetzt kommt einer oben drauf und der Herr spottet ihres. Völlig überraschend. Völlig überraschend. Keine Spur von Nervosität im Himmel angesichts von der geballten Gottlosigkeit. Keine Spur. Kein Ton von irgendwelchen dunklen Zukunftsaussichten in Bezug auf morgen. Keine Spur davon, dass Gott irgendwie angesichts dieser Gottlosigkeit der Menschen Kontrolle am Verlieren ist in dieser Welt. Keine Spur. Sondern er lacht. Das Gegenteil könnte man sogar sagen. Alle Bemühungen der Menschen gegen Gott zu rebellieren, wird im Himmel mit schallendem Gelächter quittiert. Oder man könnte sogar sagen, wird mit Spott quittiert. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihr. Der Herr spottet ihr. Und jetzt stehen wir automatisch vor der Frage, ja, warum lacht Gott? Das ist doch nicht zum Lachen. Das ist doch tragisch. Die geballte Form von Gottlosigkeit. Ich möchte euch versuchen, mit einem Beispiel ein bisschen näher zu bringen, warum Gott lacht. Eins von unseren Kindern, ich sage jetzt den Namen nicht, um sie zu schützen. Wir müssen da nicht herausfinden, wer es ist. Ist schon lang, lang her, ist schon längstens verjährt, was so 3-4-jährig war. Ist das Kind. Das ist manchmal vor mich hergestanden, wenn es etwas wählen hat, so mit verschränkten Armen, und hat gesagt, Papi, ich will das und das, und wenn du mir das nicht machst, dann kommst du da. Und so ernst. Oh, aufgeschaut. Ich will da und da, und weh, Papa, wenn du nicht nach meiner Pfeife tanzest, dann kommst du da. Ich meine es ernst. Wie habe ich reagiert? Damals, heute mache ich das natürlich nicht mehr so. Jetzt ist eine andere Situation, aber wie habe ich damals reagiert? So ein 3 Käse hoch. Droht mir. Wie habe ich reagiert? So wie ihr viele heute jetzt vorher auch reagiert habt, als ich es erzählt habe. Ihr habt gelacht. Und ich auch gelacht. Hat mich herrlich amüsiert. Warum? Ich habe mich herrlich amüsiert. Auf dieser Droherei und dieser Rebellion. Warum? Ganz einfach, ich bin auf der stärkeren Seite. Die hat doch keine Chance. Und liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, das ist genau aus dem gleichen Grund, lacht da der lebendige Gott. Das ist ein Zeichen, dieses Lachen. Wir finden es interessanterweise selten in der Bibel, dass Gott lacht. Aber da finden wir es, angesichts der Rebellion der Menschen. Und dieses Lachen ist nichts anderes als ein Zeichen von der sieghaften Überlegenheit Gottes. Das heisst, Gott steht über all dem Negativen. Gott steht über allem Drohen von den Menschen. Allem Planen von den Menschen. Gegen ihn, ihrem Toben gegen ihn. Das alles kann seine Macht nicht einschränken. Das alles kann seine Ehre nicht einschränken. Das alles kann nicht verhindern, dass Gott den Plan, den er sich einmal vorgenommen hat, mit uns Menschen, wird durchziehen. Und zwar genau so bis ans Ende, wie er es geplant hat. Und nicht nur mit uns Menschen, er wird den Plan auch durchführen mit seiner Gemeinde. Das ist ja das Liebste, was er hat auf dieser Erde. Der lebendige Gott, er will uns das bewusst, seine Gemeinde. Und er wird sie zum Ziel führen. Darum hat Jesus am menschlichen Petrus gesagt, auch die Pforte von der Hölle werden niemals meine Gemeinde können überwältigen. Niemals. Und darum lacht Gott. Muss ich aber etwas noch einfügen, was genau im Text auch gesagt wird, gerade im nächsten Vers. Das ist immer noch die Antwort Gottes. Ich muss den Zusammenhang noch mal lesen, damit wir es haben. Also die erste Antwort ist, aber der im Himmel wohnt, lacht ihr und der Herr spottet ihr. Jetzt kommt aber ein Einschub. Jetzt kommt ein Einschub. Es heisst nämlich weiter im 5. Vers, einst wird er, der lebendige Gott, mit ihnen, mit den Menschen, mit den Völkern, mit den Führern der Völker. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn. Und in seinem Grimm wird er sie schrecken. Das ist auch Antwort Gottes auf die Rebellion der Menschen. Das heisst also mit anderen Worten, nicht, dass die Auflehnung gegen Gott keine Folge hat, sondern dass alle, alles sich von Gott losreißen, alles umreißen, wo der Wertmaßstab Gottes, dass das irgendwann wird Konsequenzen haben. Dass das Fluch und Gericht wird nach sich ziehen. Und das sehen wir eigentlich jetzt schon auf der Weltkarte. Dort, wo Gottesfurcht und der Glaube in diesen Ländern, wo das zurückgedrängt worden ist, was hat ihn so gehalten? Überall. Rechtlosigkeit, Korruption und Gewalt. Das ist immer die Folge. Wenn man Gott verdrängt, aus dem öffentlichen Leben, aus dem privaten Leben, aus dem kommen andere Sachen rein. Rechtlosigkeit, Korruption und Gewalt. Das ist wie ein Fluch. Und wenn das einmal drin ist, bringt man das fast nicht mehr raus aus den Völkern. Darum können sich viele Länder nicht mehr erholen. Aus dem wirtschaftlichen Chaos. Mit allen Programmen und Entschuldungsprogrammen. Weil man den lebendigen Gott verdrängt hat. Weil das jetzt schon wahr ist, was da gesagt wird in diesem Vers. Fluch. Gericht. Fängt jetzt schon an. Aber die Antwort Gottes geht jetzt noch weiter. Auf die Rebellion der Menschen. Ich wiederhole nochmal. Das erste Gelächter. Das zweite ist Ankündigung vom Gericht. Und jetzt kommt eigentlich noch der schönste Teil von der Antwort Gottes. Der schönste Teil. Und bevor ich auf den Eingang, muss ich nochmal einen Schluck Wasser trinken. Ich mich entschuldigen. Da muss man noch ein bisschen Wasser holen. Bevor wir zum schönsten Teil noch kommen. Von der Ankündigung Gottes. Die wird uns nämlich, geht nämlich jetzt weiter im Vers 6. Ich lese gerade weiter. Jetzt kommt nämlich nochmal direkt die Rede. Der lebendige Gott redet jetzt höchst persönlich und sagt, ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Das ist der dritte Teil von der Antwort Gottes. Wo Gott sagt, ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Und jetzt stellen wir wieder vor der Frage, wer ist denn der König? Ist das der Putin, oder? Wer ist das? Ich glaube, es ist einfach. Wir wissen alle die Antwort. Es ist Jesus Christus. Es ist Jesus Christus. Natürlich, einerseits ist das Wort auch noch ein prophetisches Wort aufs Ende der Endzeit, wie es das im Alten Testament beschrieben ist, auch in der Offenbarung, wo es ja nochmal wird zu einer Endschlacht kommen, wo der Antichrist am Ende der Endzeit seine Heer wird sammeln, seine gottlosen Heer, um endlich das Judenvolk auszulöschen, das erwählte Volk Gottes, die Endlösung der Juden, die bis jetzt noch nie ganz geklappt hat, radikal endgültig durchführen. Lesen wir an verschiedenen Stellen im prophetischen Wort, dass sie sich wieder versammeln zur sogenannten Schlacht Harmagedon. Und dort wird nochmal dieses Lachen Gottes sichtbar, während die Juden in grösster Not werden sein. Und Jesus selber wird eingreifen in die Endschlacht. Er hat es ja verheißen bei der Auffahrt. So, wenn ich aufgefahren bin vom Ölberg, so werde ich wieder oben runterkommen. Es gibt ja auch prophetische Worte, wo es heisst, dass der Ölberg sogar wird spalten, wenn Jesus wird dann eingreifen am Ende von der Endzeit. Nochmal dieses Lachen Gottes, dieses Sieg Gottes wird sichtbar werden unter alle die antichristlichen Heer. Endgültig wird vernichten und anschliessend das tausendjährige Friedensreich aufrichten. Das wäre ja ein riesen Thema. Aber ich möchte euch noch auf etwas mit reinnehmen und hinweisen. Achtet einmal, in welcher Zeitform steht der Vers. Ich lese ihn nochmal, der sechste Vers. Gott sagt, ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinen heiligen Berg Zion. In welcher Zeitform steht das? Perfekt. Das ist schon passiert und dauert noch an. Oder immer noch an. Und ich möchte auf diese Bedeutung noch eingehen. Das heisst mit anderen Worten nichts anderes. Jesus hat sein Königtum bereits schon eingeläutet. Mit seiner Geburt an Weihnachten. Später mit seinem Sieg am Kreuz. Über alle Mächte von der Finsternis und vom Tod. Jesus hat seinen Sieg bereits eingeläutet mit seiner Auferstehung. Jesus hat seinen Endsieg bereits schon eingeläutet durch seine Himmelfahrt. Und der Sieg, den Jesus bereits schon vollbracht hat, der ist nie mehr rückgängig zu machen. So wie es in einem Lied heisst, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Das ist definitiv. Er ist noch nicht in jeder Hinsicht sichtbar, aber er ist definitiv. Und darum heisst er jetzt schon, ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Und jetzt ist vielleicht die Frage, ja, wo sieht man denn das, dass der König Jesus jetzt schon eingesetzt? Wo sieht man das auf dieser Welt? durch so ein Gewühl, IS und all die Entwicklungen, oder im Parlament in der Schweiz auch, haben sie letzte Woche beraten darüber, eben, dass das Gender auch eingeführt wird. Wo sieht man da, dass der König eingesetzt ist? Es gibt tausende von Beweisen, dass der König eingesetzt ist. Ich möchte nur einen erwähnen. Seht die Karte da, welches Land der Welt ist das? China. Dort sieht man es zum Beispiel, aber auch in anderen, auch bei uns. Aber China ist ein schönes Beispiel. Vor über 60 Jahren hat man in China alle Missionare des Landes verwiesen, alle Ausländischen. Und man hat den chinesischen Christen gesagt, so, eure Tage sind zählt, wartet nur. Und man hat eine schreckliche Christenverfolgung angefangen, die zum Teil heute noch andauert. In dem grossen Land China hat es vor 60 Jahren schätzungsweise 700'000 Christen gegeben, Nachfolger von Jesus. Und heute schätzt man, man kann es ja nicht sicher sagen, man schätzt, ich sage nochmal die Zahl, 700'000, also nicht einmal eine Million. Und heute schätzt man weit über 100 Millionen. Was ist also passiert? Wo die Missionare draussen gewesen sind, ist die Verfolgung gekommen und mit der Verfolgung hat Gott Erweckung geschenkt, nicht immer am gleichen Ort in China, wo bis heute andauert. Du hast mir das, glaube ich, letztens gesagt, auch gerade von Hongkong aus werden die Chinesen, was können rein missionieren auf China? Und Missionsexperten sagen, wenn die Grenzen mal aufgehen von China, kommen ganz viele Missionare zu uns im Westen und in andere Länder. Die warten noch mehr drauf. Wie kann man das erklären? Trotz Verfolgung, trotz Unterrückung, genau eine gegenteilige Entwicklung. Christen wachsen und sind immer mehr ein öffentlicher Faktor in diesem Land, wo auch immer mehr akzeptiert wird. Wie kann man das erklären? Da haben wir die Begründung. Siehe, ich habe meinen König eingesetzt, jetzt schon auf dem heiligen Berg Zion. Ich komme zum Schluss. Was hat das für uns für Folgen? Wir leben ja nicht in China. Dass der König bereits schon eingesetzt ist. Ich habe es versucht, auf einen ganz einfachen Satz zusammenzufassen, was das für uns bedeutet. Wer zu dem überlegen, lachenden Gott gehört, wer zu Jesus gehört, wer mit Jesus ganze Sache gemacht hat, ist der Beat Abrimer so schön gesagt hat. Wer zu dem lebendigen Gott, wer zu Jesus Christus gehört, zu dem überlegen lachenden Gott gehört, der hat ebenfalls Grund, um sich zu freuen. Der hat ebenfalls Grund zum Lachen, auch wenn die Umstände vielleicht nicht gerade zum Lachen sind. Und genau das wird uns auch in dem Satz, in dem Psalm, im letzten Satz, so wollte ich es sagen, in dem Psalm im letzten Satz auch noch gesagt, im Vers 12, wo es ganz einfach heisst, wohl allen, die auf ihn vertrauen. Ja, zu dem überlegen, lachenden Gott darf gehören. Durch Jesus Christus, durch sein Kommen, das er da hat, am Kreuz und durch seine Auferstehung, der hat ebenfalls Grund, um sich zu freuen. Auch wenn es morgen von uns unbekannt ist, auch wenn dies Morgen und mein Morgen vielleicht noch ein paar Wolken vor sich hat. Aber wir dürfen uns trotzdem freuen, weil wir zu ihm gehören. Er hat alles im Griff. Wir haben es nicht im Griff in unserem Leben, aber er hat es im Griff. Ein Freund hat mir vor einiger Zeit in einer E-Mail geschrieben auf Englisch, relax, God is in control. Und wenn ich es richtig verstehe, heisst du hinterher liegen. Gott hat alles in der Kontrolle. Ist etwas von dem, wer zu dem überlegen lachenden Gott gehört, der hat ebenfalls Grund, um sich zu freuen. Er weiss, dass die Sorgen von heute, Arnold, besonders auch für dich, nicht das Letzte sind. Er weiss, dass die Sorgen von morgen, die uns beschäftigen, nicht das Letzte sind. Der lebendige Gott hat alles in Kontrolle. Er ist der Überlegene. Und so möchte ich jetzt den Bogen schliessen, oder zurückmachen zum Manuel Leiser, der ja gerne eine Predigt hat über zwei Kapitel heute Morgen aus dem Philipperbrief. Das wäre für mich eine Überforderung gewesen, darum bin ich da gar nicht drauf eingestiegen. Aber ein Vers möchte ich rausgreifen aus diesen zwei Kapiteln und mit dem auch zum Schluss kommen von der Predigt. was heisst. Weil der Ton, den man hier findet, in dem alttestamentlichen Psalm, der klingt auch im Neuen Testament durch. Wenn der Apostel Paulus sagt in Philipper 3, Vers 1, freut euch in der Gemeinschaft mit eurem Herr, mit Jesus. Und ich will nicht müde werden, das immer wieder das Gleiche zu sagen. Das macht euch immer sicherer. Das macht euch immer entschlossener. Und das wünsche ich mir und uns allen auch gerade in dieser Adventszeit. Diese grosse Freude. Der Jubel über den jubelnden Gott. Und ich freue mich, dass wir das auch jetzt ausdrücken dürfen, dann mit dem Abendmahl. Allmächtiger Gott und Vater, danke, dass wir in Jesus Christus dürfen vor dir stehen. Und danke, dass du ein lachender Gott bist, angesichts von aller Rebellion dir gegenüber. Angesichts von allen Problemen auch von dieser Welt. Und wir sind so froh, dass du abgestiegen bist zu uns. Wir sind so froh, dass du in die dunkle Nacht hineingeboren bist. Und dass wir auf dich jetzt schauen dürfen, als der auferstandene Heiland, als der, der den Tod und die Hölle besiegt hat. Als der, der alles im Griff hat. Danke, dass wir da immer wieder auch hergehen dürfen, um Ruhe zu finden, um Geborgenheit zu finden. Und ich bitte dich das für uns, wo wir da sind, aber ich bitte dich das auch für die, die jetzt noch schwach sind. Bitte dich besonders auch für Meisters, auch fürs Anni, wo im Moment vielleicht so in den letzten Tagen, Wochen ist, Jesus, du ihnen beistehst. Wir bitten dich das auch für die Margrit, wie wir gehört haben. Wir bitten dich auch für andere, für die Martha Mag, wo schwach sind. Du sie segnen, ganz in besonderer Weise. Danke, dass du uns das lässt erfahren, die Erfahrung, dass wir einfach die tiefe Geborgenheit und die Sicherheit in dir dürfen haben. Weil du uns reich beschenkst mit deiner Gegenwart und mit deinem Heil. Amen.